Sodom und Gomorra und Gomorra.
Ich hatte heute Morgen keinen Bock.
Ich finde eigentlich, ist es noch wichtig zu erwähnen, dass der Konservatismus tatsächlich missbräuchlich verwendet wird.
Weil sie eben ein bestimmtes Bild haben von das und das will ich bewahren, und um was zu bewahren, muss ich natürlich einhegen und eingrenzen und schützen.
Sodom und Gomorra und Gomorra.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von Sodom und Gomorra. Heute mit dabei der Benni.
Guten Tag.
Und der Josh.
Hallo.
Und ich bin auch da. Und heute haben wir keinen Gast und keine Gästin, sondern wieder eine 15:30-Folge. Und der Josh hat schon groß angekündigt, dass er ein richtig gutes Thema für die 15 Minuten hat.
Ja, geht genau eigentlich gar nicht. Ja, ich hatte heute Morgen keinen Bock. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ein gutes Thema für 15 Minuten, weil ich glaube, die Situation kennt doch jeder, oder? Man hat sich verabredet, mit wem auch immer, oder man wird eingeladen und eigentlich hat man keinen Bock, aber irgendwie...
Gerade ausladen.
Irgendwie, nee, irgendwie will man auch nicht absagen und so. Und da habe ich gedacht, können wir vielleicht drüber reden, warum das so ist und wie man da vielleicht auch offen noch... Ich meine, der Benni ist so einer, der manchmal dann einfach schreibt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nö, oder okay... Aber wie geht's euch so? Ich finde es schon schwierig. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo eingeladen ist, wo man die Person eigentlich auch mag, aber eigentlich irgendwie einfach keinen Bock hat.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich springe dann immer über meinen Schatten, aber das
Was heißt
ja,
über deinen Schatten springen?
Ja, ich finde, das sind dann auch so Momente, wo ich denke, boah, überhaupt keine Lust, jetzt nochmal aufzustehen und rauszugehen. Aber man macht es dann trotzdem.
Ja, und ist das gut?
Ich finde schon, ich habe es eigentlich, außer ich hatte dann Kopfweh, aber da habe ich dann noch dann tatsächlich abgesagt und habe mich nicht mehr hingequält. Ich bin danach meistens froh, dass ich da gewesen bin.
Okay. Ja, kann
du nicht?
Doch, meistens schon. Aber manchmal denke ich mir schon
außer
auch.
Außer wir sind da.
Nee, also ich freue mich jetzt auch, dass ihr da seid. Sonst hätten wir, ich meine, wir haben im Vorfeld doch, ja, fast 45 Minuten gequatscht, wenn ich da keinen Bock drauf gehabt hätte, dann. Hätte es nicht funktioniert, aber ich weiß nicht, ich finde manchmal ist man schon so, dass man dann sagt, oh nee, eigentlich muss das jetzt nicht sein.
Es kommt auf das Ereignis auch drauf an.
Ja, es kommt auf das Ereignis drauf an, aber prinzipiell hängt es schon auch damit zusammen, wie sehr deine eigene und die Vergänglichkeit der Menschen um dich rum dir bewusst ist.
Bah, da wollte ich irgendwie gar nicht hin.
Naja, es war, also mein Gedanke war das damals schon immer. Als ich so 16, 17, 18 war und wir oft Pen and Paper oder so gespielt haben, dann war mein Argument ja immer, wenn die irgendwie gemeint haben, sie haben keine Zeit und so, und ich sage, ja, wir haben jetzt halt noch 2-3 Jahre, in denen wir das spielen können, danach seid ihr eh alle sonst irgendwo. Also nicht ganz bewahrheitet, hat dann noch ein paar Jahre mehr gedauert, aber prinzipiell war es schon so, dass in gewissen Lebensabschnitten, glaube ich, man die Priorität halt auf eine bestimmte Weise legen muss, weil man ja weiß,
ja.
Keine Ahnung, wenn ich Mitte 20 bin oder mit Anfang 30 oder Mitte 30, dann habe ich eh Kinder und dann sehe ich die Leute nicht mehr. Und so habe ich das schon versucht, irgendwie zu, also nicht, dass ich wollte eh keine Kinder, aber prinzipiell, dann haben die Kinder und keine Zeit mehr für mich. Und da, so habe ich dann schon versucht, das zu priorisieren.
Ja, aber warte mal. Du redest jetzt ja gerade von irgendwas Großem, Serienmäßigem. Mir geht es einfach darum, um so Einzelmomente, wo man einfach, keine Ahnung, du kriegst eine Einladung zum Geburtstag von einer Freundin oder einem guten Freund. Eigentlich magst du die Person und du würdest eigentlich auch gern hingehen, weil du die Person magst, aber irgendwie hast du halt auch keine Lust. Na, es ist irgendwie ein Tag, wo du sagst, oh nee, irgendwie passt mir das jetzt eigentlich nicht rein, ich wollte eigentlich auf dem Sofa bleiben. So, und ich raff mich dann meistens schon auch auf und oft ist dann auch gut, aber manchmal denke ich mir auch, warum können wir eigentlich nicht so ehrlich sein und sagen, nee, du, heute, ich habe keinen Bock, ich bleibe heute zu Hause. Also ich finde, das kam jetzt, wenn man älter wird, kommt es öfter mal vor, dass man dann doch auch sagt, nee, mir ist es heute zu viel. Das ist irgendwie eine Ausrede, das lassen viele Leute noch durch so, wo man das Gefühl hat, ja, man muss einfach nur sagen, wie stressig der Job ist und so und dann ist das alles in Ordnung. Aber wirklich zu sagen, nö, ich habe keinen Bock, das ist schon irgendwie nicht drin. Also das will eigentlich niemand hören und eigentlich finde ich das schade, weil ich finde, manchmal ist es auch schön, keinen Bock zu haben.
Ja, wobei ich das dann verletzend finde, deswegen finde ich es ereignisbezogen. Gerade wenn es eine Geburtstageinladung ist und selbst wenn man keine Lust hat, weil vielleicht zum Beispiel auch lauter fremde Menschen kommen und man eher selbst introvertiert ist oder so, macht man das dann der Person, die man mag, zuliebe.
Ja, das ist das Problem. Genau,
ja, also das wäre ja halt genau das Problem, das ich sehe. Warum?
Genau.
Also das nur weil ich die Person mag, heißt es ja nicht, dass ich sie dadurch, dass ich keine Lust habe, enttäusche oder nicht respektieren will.
Aber du enttäuscht sie ja dann bewusst.
Naja, also, ja, aber das ist die Frage, ob man immer enttäuscht sein muss, wenn mal jemand keine Lust hat.
Ja, die Frage ist halt, auf welcher Ebene man das versteht. Das ist eine persönliche Sache und die prinzipielle Entscheidung zwischen dem, was dir lieb ist und dem, was der Person lieb wäre, die bleibt ja. Also da kann man sich dann auch nicht rausreden, würde ich sagen. Weil in dem Moment bevorzugst du ja deine eigenen Gelüste oder deine eigenen Bedürfnisse über der Person, die dich eingeladen hat. Und dann ist es natürlich eine Priorisierung. Und jetzt würde ich sagen, zu Nächstenliebe gehört immer auch Selbstliebe. Und jeder hat ja so seine eigenen Energievorräte. Also jede Person muss ja selber wissen, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten und so. Und für jede Person sind ja auch eben verschiedene Events verschieden anstrengend. Das heißt, wenn es jetzt ein Abend eben ein Geburtstag ist, wo du weißt, okay, jetzt, also mir geht es dann manchmal so, okay, heute muss ich mich benehmen und ich kann jetzt nicht irgendwie das Sofa anzünden und das Haus oder so, weil nachher bin ich den meinen Leuten peinlich, die mich eingeladen haben.
Spätestens jetzt stehen wir auf der schwarzen Liste mit dem Podcast.
Das bist du immer.
Ja, schon,
aber. Du bist immer unangenehm, wenn du dabei bist. Das macht dich ja aus, deswegen sind wir befreundet.
Deswegen sind wir verwandt.
In welchem Freundeskreis mag ich nicht, da nehme ich Benny mit. Ja, nee, aber ihr wisst ja schon, was ich meine. Also es bedarf natürlich bei schlechter Laune oder bei müde sein eine gewisse Zivilisierung der eigenen Art und die dann eben auch mal schwerer fällt. Und dann kommt es natürlich darauf an, okay, bin ich wirklich nur mit Kumpel zusammen, den ich seit 40 Jahren kenne und ist da scheißegal, ob ich eben aufs Sofa kacke und den ganzen Abend nur mies gelaunt da sitze, weil die mögen mich trotzdem und ich mache da nichts kaputt. Oder bin ich irgendwo, wo, keine Ahnung, neue Arbeitskolleginnen eingeladen sind von der Person und ich benehme mich dann wie Sau. Also das sind ja verschiedene Voraussetzungen.
Ja, voll, aber ich finde gerade das, wenn man irgendwo zusagt und hingeht und eigentlich keinen Bock hat und dann dort sitzt mit schlechter Laune, weil man eigentlich zu Hause sein will, also dann bleibe ich lieber zu Hause. Weil, also dann haben ja die Leute nichts davon und ich habe nichts davon und eigentlich hat man nur irgendeine soziale Gepflogenheit erfüllt, um niemanden zu verletzen, in Anführungszeichen, weil man sagt, nee, heute ist einfach nicht mein Tag, heute habe ich keinen Bock. Weil ich finde, also gerade wenn man halt eben arbeitet, das ging mir früher beim Studium, war das jetzt weniger ein Problem, weil ich da einfach auch mehr Zeit für mich selber hatte, aber wenn man arbeitet und ich bin halt ein Mensch, der gern auch mal alleine ist, dann hat man ja eh schon so wenig Zeit. Und wenn ich jetzt an meine letzten Wochen denke, das ist immer so, November, Dezember ist immer irgendwie so eine Zeit im Jahr, wo unfassbar viele Termine sind.
Ja, das liegt aber halt auch an, ja.
Ja, und wenn du dann halt noch, wie ich heute jetzt vormittags den Podcastaufnahme hast, nachher ist man noch zum Kaffee eingeladen und heute Abend bin ich eigentlich noch nach Tübingen zu Kumpels eingeladen. Ja, ui. Ah, oder gut. Die haben zumindest gefragt. Was halt abends so geht. Und das ist schon schwierig dann irgendwie, da dann immer allen auch gerecht zu werden. Und manchmal würde ich einfach gern sagen, nee, Leute, ich habe keinen Bock. Und nicht, Leute, mir ist es zu viel. Weil eigentlich ist es mir nicht zu viel, ich krieg's hin. Aber ich habe halt keinen Bock.
Aber ich finde, das ist ja genau nicht, du kriegst es hin, sondern dann ist es dir wirklich zu viel in dem Moment. Ja. Ich finde, man muss sich schon auch Pausen gönnen.
Ich finde, wenn mir was zu viel ist, aber vielleicht sehe ich das auch anders, wenn mir was zu viel ist, dann ist es so, dass ich sage, ich komme da körperlich, geistig nicht mit klar. Ne, das ist eine Situation, wo ich sage, da komme ich entweder psychisch oder körperlich an meine Grenzen. Dann ist mir das zu viel.
Aber kommst du ja dann.
Aber Stress,
du
ja. Stress nee, komme ja ich auch, ja nicht. Aber das ist doch dann Stress für dich.
Genau. Nee, das, Stress ist es nicht in dem Sinne. Es ist was ich tun muss, auf was ich keine Lust habe.
Es gibt auch positiven Stress.
Zum Beispiel beim Fußballspielen.
Ja, ich würde es jetzt sagen, ja, es gibt also positiven Stress, wenn ich zum Beispiel was ehrenamtlich mache und da mega Bock drauf habe und viel, viel machen muss, dann stresst mich das auch. Aber das ist ein guter Stress, weil ich weiß, dass ich das gerne mache. Aber trotzdem ist es in dem Fall ja nichts. Also das ist ja nicht, ich finde, keinen Bock haben ist nicht. Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, wäre halt dann nicht zu viel.
Also ich finde, man, oder ich persönlich, wäge halt
oh Gott,
immer...
Oh Gott, wenn die Feedback-Regeln kommen, wird es ganz schwierig, Leute.
Nein, ich wäge halt immer ab, was auch bei den Personen für einen Aufwand dahinter gesteckt hat. Also quasi ein Geburtstag, selbst wenn ich dann keine Lust drauf habe, würde ich hingehen, weil ich weiß, und mich dann auch zusammenreißen, selbst wenn ich keine Lust habe und dann nicht miese petrisieren, weil ich weiß, für die Person ist das ein Aufwand. Und es ist einfach super frustrierend und anstrengend, vor allem wenn dann kurzfristig alle absagen.
Ja, bin ich voll bei dir.
Wenn das dann eine Runde ist, wo man sich sowieso trifft, wo auch andere kommen, wo es nicht schlimm ist, ob ich jetzt da bin oder nicht, weil es gibt auch keinen besonderen Anlass und es ist vielleicht nice to have, wenn man da zusammensitzt. Aber es ist einfach nicht schlimm, wenn ich an dem Tag keine Lust habe, dann finde ich es auch nicht schlimm zu sagen, nee, irgendwie heute nicht, sorry.
Ja.
Schade, ich wollte nämlich nochmal einen Schritt zurück machen.
Schritt nochmal zurück.
Weil, ich habe deine Definition, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, weil ich würde auch sagen, wenn man keinen Bock hat und dann Me-Time hat, wie das, glaube ich, heutzutage heißt, dann ist das ja deine Grenze. Und ich würde jetzt auch erstmal sagen, dass sie natürlich auch in einer gewissen Weise legitim ist. Und ob du jetzt sagst, es ist dir zu viel oder du hast keinen Bock, im Prinzip bist du ja an dem Punkt, wo du nicht mehr weitermachen kannst. Also, oder wo du deine sozialen Verpflichtungen nicht mehr wahrnehmen kannst, weil du zu angestrengt bist.
Nö.
Also aber ja, was du meinst, Benni, mir fällt es auch schwer, Jos, Untergrenzung zwischen...
Das mit, was du jetzt meinst, das stimmt an sich, ja, aber so habe ich das gar nicht gemeint. Also, ja, diese Zeit für sich selber haben ist manchmal ein Grund, aber kein Bock haben heißt ja nicht immer nur, ich brauche Zeit für mich selber. Kein Bock haben kann ja auch einfach sein, ey, draußen ist kalt, es schneit oder weiß ich was, ich will einfach nicht raus und ich habe eigentlich mich auch darauf eingestellt, heute Abend zu Hause zu bleiben, also bleibe ich zu Hause. So, das kann ja auch kein Bock sein. Also kein Bock ist für mich nicht immer Zeit für mich selber haben, bewusst, sondern eben manchmal auch einfach eine Situation, wo ich sage, nö, habe ich einfach jetzt keine Lust, aus dem Haus zu gehen. Und ich glaube, man muss es ein bisschen trennen, das kam vielleicht falsch rüber. Wenn ich jetzt natürlich vor 2 Monaten eine Einladung bekommen habe, wo ich zugesagt habe, dann ist es was anderes. Wenn ich dann an dem Tag keinen Bock habe, dann gehe ich trotzdem hin. Ja, also außer es ist mir viel zu viel und es gibt einen guten Grund. Aber dann ist das ja auch nachvollziehbar oder verständlich für die meisten. Weil ich sehe das ja auch so. Also ich meine, jeder kennt es, man bereitet irgendwas vor, gibt sich Mühe und dann sagen die Leute ab, weil es ihnen irgendwie dann doch nicht passt.
Zu
und
viel ist.
Ja, zu viel. Das wird halt immer gesagt. Ich meine, keine Ahnung, wenn man, also an alle, die unter 30 sind da draußen, merkt euch eins, ab 30 ist allen Leuten immer alles zu viel.
Nee, das ist nicht ab 30, sondern das 27. ist, glaube ich, tatsächlich ein Corona-Phänomen, dass ja, die Leute spontaner absagen.
Ja, das glaube ich
auch. Und ich muss sagen,
und vor allem nicht so gern zusagen, wenn es zu weit in der Zukunft liegt.
Ja, und einfach alles unverbindlicher ist. Und ich muss sagen, ich finde das super nervig, vor allem, wenn es im Arbeitskontext ist, finde ich, geht das gar nicht.
Ja,
weil man durch Corona halt das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt zwar was zugesagt, aber wer weiß, ob das in 3 Tagen überhaupt stattfinden kann.
Ja, genau.
Und der Gedanke hat sich, glaube ich, schon ein bisschen, also dieses Verhalten hat sich halt ein bisschen eingeprägt.
Ist halt auch super gemütlich, einfach zu warten und dann an dem Tag zu entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Ja, du bindest dich halt nicht. Mhm. Aber nochmal kurz zurück zu der Unterscheidung zwischen zu viel und kein Bock und Geburtstag, Einladung lang und kurz und so. Also mir ging es schon, glaube ich, eher um die Situation, wo man dann spontan irgendwie sagt ja oder nein, wo man sich dann quasi nochmal aufraffen muss, obwohl vielleicht der Plan ein anderer war.
Mhm. Nee, vielleicht hast du doofe Freunde, Joscha, aber ich hatte mich eine Freundin gefragt, so, hey, bist du so spontan und machst heute Abend, hatte dann eben so eine Aktivität vorgeschlagen und da hatte ich dann zu ihr gesagt, danach ist mir irgendwie heute gar nicht und hat sie gesagt, ja, das versteht sie.
Ja, okay.
Ja, aber die ist halt auch vorsichtig, weil du gerade...
So Situationen gibt's. Das ist klar. Aber,
weil ich war's.
Aber manchmal...
In einem emotionalen Ausnahmezustand bist.
Also das habe ich schon auch, dass mal jemand fragt, hey, sollen wir heute Abend noch raus? Nee, mir ist zu viel.
Nee,
ich bleibe heute lieber zu Hause. Natürlich, das passiert schon mal. Aber ich finde, es gibt schon genug Situationen, wo das dann irgendwie...
Also im Prinzip plädierst du ja einfach für mehr Ehrlichkeit in freundschaftlichen Beziehungen.
Ja, beziehungsweise, dass man nicht immer alles übel nimmt, wenn man mal irgendwie keinen Bock hat. Also, ich ertappe mich da ja selber, dass ich, wenn ich Leute frage und dann sagen die, boah, nee, keine Lust, dass ich dann auch denke, ja, toll.
Dass man es nicht als persönliche Ablehnung wahrnimmt, sondern respektiert, dass die andere Person eben auch ihre körperlichen, geistigen Grenzen hat, auch wenn sie Josch nicht so definieren
Ja, und jetzt
möchte.
Muss ich eine Lanze für meine Freunde bringen. Ich finde, bei meinen Freunden klappt das sehr gut, muss man wirklich so sagen.
Das ist unsere letzten Hörer, die dürfen wir nicht vergrauen.
Ich weiß nicht, vielleicht haben die schon abgeschaltet.
Vielleicht waren die nie dabei. Aber es ist nämlich schon auch so, dass ich eher derjenige bin, der es irgendwie nicht auf die Kette kriegt, Kontakt zu halten. Also deswegen kann ich da meinen Freunden überhaupt nicht an Karren fahren. Im Gegenteil, die ziehen mich eher manchmal mit und da bin ich ganz froh drum.
Shoutout an Jos Freunde.
Wenn du das machst, ist es komisch.
Ich bin ja froh, wenn sich jemand beschäftigt.
wenn ihn jemand beschäftigt. Dich.
Sonst liegt er nur auf dem Sofa rum.
Weil ich meine, es zu viel wird.
Okay, also, das war Folge 5, 16. 16.
16.
16.
Ja, aber das Fazit fand ich schön, das ihr gezogen habt. Und nicht beleidigt zu sein, wenn jemand mal sagt, keinen Bock. Das finde ich eigentlich schön. Das merke ich mir. Ja. Ich versuch's.
Und dann auch nicht fragen, warum hast du keinen Bock? Weil manchmal gibt es keinen Grund. Manchmal hat man einfach keinen Bock auf was.
Ja, völlig zu Recht.
Ja, genau.
Ja.
Vor allem im Winter. Winter ist immer.
Das habe ich mich nicht getraut zu sagen, aber ich habe überlegt, ob ich es kurz sagen soll, dass diese Stimmung, die du jetzt aufgegriffen hast, halt passiert, weil es jetzt gerade kalt
ist. Ja. Genau so ist es. Ich tue mir schwer mit dem Winter. Ich sag's ganz offen und ehrlich: Winter ist nicht so mein Freund. Gegenteil.
Ja, das ist dein eigenes Problem.
So sind Freunde miteinander, genau. Man unterstützt sich, wo man kann.
Ich kann ja den Winter nicht weg. Also warte halt noch 4 Jahre, dann gibt es eh keinen Winter mehr.
Das meine stimmt. Güte. Das könnte sein, ja.
Also die 15 Minuten sind rum, oder?
Ja, die schon lang.
Ach so.
Nö, geht. Aber je nachdem, wie der Benni schneidet. Aber eigentlich schneidet er nie.
Eigentlich schneidet er nie, dass ich genau da schneide und es dann völlig random weitergeht, damit man den Schnitt auch merkt.
Weil er keinen Bock hat.
Wir haben gelernt, das ist jetzt vollkommen in Ordnung.
Außerdem ist ja auch viel zu viel, oder?
Ich schneide jetzt.
So.
Dumm und Gomorra.
Benni, du hast doch ein Thema mitgebracht, wo du schon seit Monaten uns nervst, dass du darüber sprechen willst, wo ich immer gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was du bei diesem gigantischen Thema, welche Seite du beleuchten willst. Deswegen fang doch mal an.
Hallo, lieben Zuhörende. Manche wissen es vielleicht, andere wissen es nicht, weil wir es nie veröffentlicht haben, aber wir haben ein paar Probefolgen schon aufgenommen, bevor wir wirklich losgelegt haben. Und in der ersten Folge, also allererste Folge, die nie veröffentlicht wurde, die sogenannte Trashcast Folge 1, wie ich sie liebevoll für mich selbst nenne.
Komm zum Punkt.
Da reden wir über Konservatismus und haben damals quasi über die Person auch, was heißt über die Person, aber anhand der Person von Armin Laschet so ein paar Beispiele gezogen, was Konservatismus ist oder was seine Vorstellungen von Politik und so sind.
Ganz kurzer Einschub, das ist ja echt schon ewig lang her.
Ja, und Konservative gibt es immer noch, traurig. Ja, auf jeden Fall.
Mir ist gerade nur aufgefallen, dass halt Armin Laschet damals ja total im Gespräch war und jetzt stimmt. Ist es halt irgendein Würstchen, das rum. Oh, das war jetzt böse, gell. Aber man redet halt nicht mehr wirklich über ihn.
Ja, wobei er vor einem Dreivierteljahr eine relativ gute Rede im Bundestag gegen die AfD gehalten hat. Da war ich ein bisschen überrascht. Auf jeden Fall, genau. Und da haben auch wir halt das Thema Konservatismus so ein bisschen angesprochen und besprochen. Und eigentlich fand ich die Folge eigentlich ziemlich interessant, weil wir, glaube ich, ein paar gute Sachen gesagt haben. Und deswegen wollte ich das Thema einfach nochmal aufwerfen. Und für mich, wir haben ja natürlich jetzt, also die Nanni hätte gerne ein spezifisches Thema gehabt zu Konservatismus.
Ich habe gesagt, ich brauche eine Systemgrenze.
Und ich würde gerne allgemeiner drüber reden. Und weil ich das eigentlich schön finde, weil auf die jeweiligen Themen kommen wir dann, glaube ich, von alleine.
Okay.
Ja.
Sollen wir mal mit einer Definition anfangen?
Ich bin ganz offen und hab Bock.
Hey, Josh ist noch nicht aufs Sofa gegangen.
Hast du gesagt, ja, gern?
Ja, mach mal.
Okay, also, um es ein bisschen konkret zu machen und die Grundbausteine zu legen, wird der Konservatismus eben, das ist tatsächlich traurigerweise eine Wikipedia-Definition, aber ich war zu faul für was anderes, ein Sammelbegriff für geistige und politische Bewegungen, welche die Bewahrung bestehender oder die Wiederherstellung früherer gesellschaftlicher Ordnungen zum Ziel haben. Also kurz gefasst politische und geistige Kontinuität und die Bewahrung vor allem oder die Orientierung an bewährten und an historischen Traditionen. Und das Interessante ist, der Konservatismus an sich kommt aus dem 19. Jahrhundert und war die erste politische Gegenbewegung. Oh, ich muss nur Luft holen, ich bin gerade ein bisschen kurzatmig manchmal. Zur Französischen Revolution. Also es gab so 3 Phasen, danach kam dann noch eine Phase von vom Konservatismus, genau, aber ich dachte mir, wir sollten eigentlich eher so auf die aktuelle Phase dann vielleicht eingehen. Die hat 1945 dann gestartet, vor allem in den USA, so dann eher schon ab den 70er Jahren war es in allen westlichen Staaten etabliert, dass es eine Gegenströmung zur Ständenbewegung und zur Emanzipation vor allem der Frau ist.
1870?
Nein, wir sind jetzt 1970.
1970?
Mhm. Okay. Ist der sogenannte Neokonservatismus. Ah. Und in Deutschland, weil sich die Deutschen nach dem Nationalsozialismus mit Konservatismus ein bisschen schwer getan haben, mhm, weil manchmal beides in dieselbe Richtung geht.
Was?
Hat sich der technokratische Konservatismus nach Chomsky etabliert, der eben auch traditionelle Werte vertritt, plus, und dann dachte ich mir, oh Gott, das trifft heute einfach immer noch zu, plus Anpassungsbereitschaft, Leistungs- und Effizienzgedanken, Konkurrenzprinzip, Rationalität und technischer Fortschritt. Mhm. Und als ich dann so ein bisschen dazu gelesen habe, fand ich, ist eigentlich ziemlich lustig, weil mir so klar geworden ist, ich glaube, die größte Angst von wirklich konservativen Leuten ist gendersensible Sprache.
Ja, absolut. Ja, klar, natürlich. Das sind dann die sogenannten Kulturkämpfe, die ja überall geführt werden. Deswegen macht niemand mehr Politik, sondern irgendwelche CDUler plakatieren dann mit, hier wird nicht gegendert. Oder die CDU Hessen hat es jetzt auch erst verlautbaren lassen vor ein paar Tagen, dass sie eben das Gendern verbieten will und sich eher an die Vorgaben irgendeinem deutschen Sprachblabla-Institut angleichen will oder so.
Okay, Benni, aber wo würdest du die Grenze zwischen Rechten und Konservativen ziehen?
Gar nicht.
Das ist falsch.
Nö.
Doch.
Nein, die CDU ist eine rechte Partei und rechts bedeutet ja nicht immer gleich Nazi. Es gibt einfach rechts, so wie es auch links, so wie manche Sozialdemokraten sich auch als links bezeichnen.
Das war nicht die Frage. Das war nicht die Frage. Die Frage war, sind Konservative immer nur rechts?
Ja, das ist nämlich genau die Sache, weil wie wir schon ironischerweise festgestellt haben, ist der Begriff des Konservatismus hat sich ja gewandelt. Was natürlich irgendwie auch ironisch ist, weil ja gerade vielleicht genau der Begriff Konservatismus sich nicht hätte wandeln sollen, wenn die Konservativen zu ihren Wurzeln gestanden wären. Aber natürlich ändern sich eben Gesellschaften und so wandelt sich auch der Begriff konservativ. Und ich würde schon sagen, da ist natürlich immer dieses reaktionäre und regressive Moment da, dass eben dieses, auf vulgär ausgedrückt, früher war es besser, Gedanken, immer bei sich hat. Und da es früher oft eher weniger Rechte für Leute gab, ist es natürlich schon auch immer rechts und autoritär. Ich würde aber nicht sagen, dass alle Konservativen unbedingt jetzt zum Beispiel den Führerstaat haben wollen oder mehr, was weiß ich, das gesellschaftliche Leben immer extrem einschränken wollen oder so, das würde ich nicht sagen. Aber der Hang zu einem autoritären Gedanken ist ja schon auch bei Konservativen eben da. Weil sie eben ein bestimmtes Bild haben von das und das will ich bewahren und um was zu bewahren, ich komme gleich zu dem anderen Gedanken, aber um was zu bewahren, muss es natürlich einhegen und eingrenzen und schützen.
Okay, Frage da zwischendurch, warte, würdest du denn die Grünen als rechts bezeichnen?
Manche auf jeden Fall, ja. Winfried Kretschmann würde ich schon sagen. Also vor allem jetzt auch, selbst, also der letzte Aufsatz von Ricarda Lang zu Flüchtlingspolitik ist schon krass.
Aber ist der konservativ?
Also es ist ja auf jeden Fall kein progressiver Gedanke dabei, sondern diese Mentalität von, es verändert sich zu viel, wenn zu viele Menschen das Mittelmeer überleben und deswegen sollen nicht so viele Menschen herkommen, das ist da durchaus drin, ja. Und das ist natürlich eine konservative Idee. Aber Konservatismus ist nicht immer, deswegen wäre ich auch bei rechts halt vorsichtig, aber weil Konservatismus ist nicht immer auch menschenfeindlich.
Ja, und deswegen wäre ich dann nämlich auch vorsichtig, Konservatismus irgendwie direkt mit rechts gleichzusetzen.
Ja, als politische Definition auf jeden Fall. Aber du kannst ja zum Beispiel auch, es gibt ja auch immer das Argument, damit etwas bestehen soll, muss es sich ändern. Das ist ja auch so ein Impetus, mit dem auch zum Beispiel die Grünen rangehen, weil du die jetzt angesprochen hast, zum Beispiel zu sagen, wenn wir unseren Wohlstand irgendwie erhalten wollen und nicht wollen, dass Klimawandel und Technologie in anderen Ländern uns alles hinwegfegt und wegnimmt, dann müssen wir uns ändern. Und dann ist eben die Frage, worauf konzentriert sich eben dieser Konservatismus? Also glauben wir, dass das Modell der letzten 70 Jahre einfach unendlich weitergeführt werden kann? Oder glauben wir, dass wir Anpassungen vornehmen müssen, um das Leben, das wir führen, so zu erhalten?
Deswegen fände ich die Grünen nämlich zum Beispiel nicht konservativ.
Naja, aber sie argumentieren konservativ. Weil sie sagen, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen, den wir haben, der auf Ausbeutung und anderen Sachen beruht, dann müssen wir anfangen, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft umzustellen. Und zwar.
Aber genau, das wäre ja nicht konservativ, weil die eigentlich, die Politik macht gerade vielleicht ein bisschen was anderes im Bundestag, aber eigentlich sind sie ja nicht zum Beispiel für das traditionelle Rollenbild.
Ja, aber warte, das sind unterschiedliche Sachen.
Nein, per Definition gehört, ja, ist Konservatismus quasi der Gegner der Emanzipation der Frau.
Ja, aber so, das genau. Absolut. Aber du kannst ja.
Ein Argument noch.
Sorry, ein Argument noch. Die CDU ist gesellschaftlich und kulturell konservativ, wirtschaftlich aber zum Beispiel ziemlich liberal. Und was eben Technologieoffenheit und sowas, was du ja auch vorgelesen hast, was eben so ein neuer Drive ist bei Konservativen.
Das ist der Neokonservatismus.
Genau. Ja.
Jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen.
Es tut mir leid.
Nee, alles gut. Ich glaube, ich wollte einfach nochmal nachfragen, ob Konservatismus einfach so komplett pauschal gedacht werden kann, wie du das jetzt vielleicht gerade irgendwie so ein bisschen, oder wie die Diskussion gerade war. Weil ich glaube, ich finde, es gibt schon Leute, die sind in gewissen Aspekten ihres Tun und Handelns oder auch Daseins konservativ, in manchen aber weniger, vielleicht sogar gar nicht. Und ich glaube, man muss schon ein bisschen differenzieren, in was für Bereiche man das zum Beispiel untergliedert. Also ich kenne ChristInnen, die sind konservativ, was ihren Glauben betrifft, aber was ihre Umwelt angeht, halt nicht unbedingt. Also es gibt genug ChristInnen, die sagen, ich trage sonntags nur einen Rock, aber fahren trotzdem in ein E-Auto, weil sie sagen, hey, wir müssen uns, also wisst ihr, was ich meine?
Das wäre jetzt meine Frage, was ist für dich konservativ im Glauben?
Naja, Pietismus ist zum Beispiel was konservativ ist. Also das ist, glaube ich, da sind wir uns einig, oder? Also, ja, da zählen viele Sachen dazu. Also historisch gewachsene Traditionen und Bräuche, die im...
Also auch zum Beispiel...
Kein Sex vor der Ehe. Ja. Nicht zusammenziehen vor der Ehe.
Sonntags in die Kirche.
Sonntags in die Kirche gehen. Kopfbedeckung abziehen, wenn man in die Kirche geht. Und so weiter und so fort. Sowas sind ja, also.
Würdest du dann auch sagen, das sind dann auch, weil du gesagt hast, die agieren sonst nicht konservativ?
Nicht immer, ja.
Naja.
Was? Sorry, nee, mach weiter.
Vielleicht habe ich einfach mal zu feministische Gedanken, weil ich hätte jetzt spekuliert, die verfechten dann ja vielleicht trotzdem eher das traditionelle Rollenbild in der Familie.
Klar, kann ja sein. Also, das ist das, was ich meine. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig, den Konservatismus so auf alle Lebensbereiche einer Person zu beschreiben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, es gibt durchaus Aspekte, wo ich auch sage, okay, das so, wie das bisher gelaufen ist und schon immer war, finde ich gut, würde ich gern so behalten.
Absolut, ja. So. Also es ist nicht schwarz oder weiß. Ich habe auch, als ich das so durchgelesen habe, dachte ich mir auch, Leistungs- und Effizienzgedanke. Also, ich arbeite an der Uni. Kann ich nicht abstreiten, dass der nicht ein bisschen bei mir da ist.
Ja, aber das ist ja nicht
Ich glaube, du störst dich jetzt gerade dran, dass wir das so ein bisschen verwaschen, gell, Benni?
Nö, nicht verwaschen, aber es ist natürlich, also das Lustige ist ja, dass ja gerade die CDU seit 1,5 Jahren oder so versucht, über irgendeine Kommission rauszufinden, was denn Konservatismus jetzt genau bedeutet und der Markenkern der CDU ist. Und es ist auch so, dass unter einer konservativen Regierung die Ehe für alle eingeführt wurde, die Atomkraft abgeschalten wurde, beziehungsweise das Beenden der Atomkraft beschlossen wurde und sowas. Der Konservatismus ist natürlich ähnlich wie auch vielleicht der Kapitalismus, hat auch den Vorteil, dass er sich eben anpassen kann, weil er keine stringente und kohärente Ideologie ist. Das Problem beim Konservatismus, das ich habe, ist, dass die notwendige Anpassung, die es braucht, immer halt erst im Nachhinein kommt. Ja. Das heißt, ohnehin sind Institutionen an sich eh schon so Tanker, wo die du nicht einfach, also die einfach nicht die Richtung ändern können, von sich aus, einfach so wie sie organisiert sind. Das ist quasi ein systemisches, strukturelles Problem. Und dann kommt noch das Konservative hinzu, wo die Leute erstmal 20 Jahre von irgendeinem Scheiß überzeugen muss, bis sie einsehen, Frauenwahlrecht, interessante Sache, zum Beispiel. Und das ist ja das große Problem, was wir bei der Klimakatastrophe haben, dass wir nicht die Zeit haben zu warten, bis wir die Konservativen alle mitnehmen, die einfach nur dieses jetzt politisch und auch, was man ja auch beim Gendern oder so sieht, oder bei Queer allgemein, einfach nur so ein Bauchgefühl haben, das irgendwie neu ist und neu ist irgendwie dumm, weil das ist anstrengend, da muss ich von der Couch aufstehen und mich damit auseinandersetzen und das machen die Leute nicht gern. Und das reicht ja dann schon, um dagegen zu sein.
Ja, ich weiß, ich kann voll verstehen, was du meinst. Ich bin da auch voll bei dir. Also ich finde das auch schlimm, ich finde es nervig, dass eher konservative Menschen immer viel mehr Zeit brauchen, Sachen sich richtig anzuschauen, weil sie es erstmal von sich wegtrennen, weil sie sagen, nee, das war bisher nicht so, also ist das auch sollte es auch in Zukunft nicht so sein. Das meinst du, oder?
Ja. Ich würde gerne einfach einen sehr guten Satz vorlesen. Und zwar gibt es ein Buch, Die geistig-moralische Wende von Thomas Biebricher. der sich eben auch mit damit auseinandergesetzt hat, weil es eigentlich auch früher mal ein Kampfbegriff war von Helmut Kohl, wo es quasi so ein...
Was, Konservatismus oder was?
Nee, geistig-moralische Wende. So. Quasi als Antwort auf die wilden 70er Jahre und so. Mhm. Genau, und dann die ganzen SPD-Regierungen und so. Und Kohl hat es dann so ein bisschen ausgerufen und Piepricher schreibt dazu, der Konservatismus kommt immer zu spät. Genau genommen, so Piepricher, ist das nämlich nicht das Bestehende, um dessen Erhalt der Konservatismus kämpft, sondern das Vergehende. Er regt sich typischerweise erst in dem Moment, in dem die Traditionsbestände gefährdet und die vermeintlich gewachsenen Gesellschaftsstrukturen in Auflösung begriffen sind. Der Konservatismus kommt also notwendigerweise immer zu spät. Das heißt, den Konservativen fällt erst auf, wenn es gesellschaftlich eine Diskussion gibt, um zum Beispiel Männlichkeit, um zum Beispiel, was ist Mann, was ist Frau, fällt ihnen dann erst auf, wenn es einen gesellschaftlichen Wandel gibt, dass sie doch das und das erhalten wollen. Das heißt, der Konservatismus gestaltet nicht, besteht eigentlich nur aus Beharrungskräften. Und Beharrungskräfte sind eben reaktionär, erzeugen Reaktanz und deswegen bin ich wieder bei, prinzipiell sind konservative Einstellungen natürlich rechts. Aber ich würde eben auch sagen, dass rechts nicht als ein Schimpfwort genutzt werden kann.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass das auch so ein...
Sondern einfach als eine neutrale, also nicht wertend,
genau.
Sondern einfach als eine Einordnung.
Genau,
das ist einfach eine Einordnung.
Das ist ja aber auch allgemein ein Problem, gerade bei uns in der Gesellschaft, dass links und rechts immer gleich Beschimpfungen sind. Also das ist ja, also finde ich zumindest. Also ich finde, so wie ich das zumindest den gesellschaftlichen Diskurs immer wahrnehme, ist es immer gleich, wenn man links ist, ist man gleich irgendwie dieser Idiot, der alles anders haben will. Und wenn man rechts ist, ist man gleich Nazi, weil man ist ja rechts. So, was ja eigentlich gar keinen Sinn macht. Also das, früher hat man sich einfach über die politischen Ausrichtungen als links und rechts verständigt, um zu definieren, in welche Richtung geht's eben. Aber nur weil jemand in Richtung rechts geht, hat man damals auch nicht gleich gesagt, das ist Nazi. Genauso hat man auch nicht damals bei links immer gleich gesagt, ist ein Extremist. Ne? Also es gibt ja immer noch Leute, die denken, die Linkspartei sei eine linksextreme Partei. Was ja, also zumindest seit Sarah Wagenknecht macht es keinen Sinn mehr.
Naja, und man sieht, also Thüringen hat ja einfach einen linken Ministerpräsidenten und das schon eine Weile, also er wurde ja mehr oder weniger jetzt in zur zweiten Amtszeit und es ist ja nicht so, dass er da irgendwie großartig Sachen verstaatlicht und Zäune hochzieht oder so.
Also, aber kommt es vielleicht auch daher, dass die CDU, die einfach, ja auch von sich selbst sagt, sie ist konservativ.
Christlich.
Sich selbst gerne als die Mitte definiert oder definieren würde.
Ja, das war ja schon auch immer ihr Anspruch. Aber
deswegen ist eigentlich ja, ich glaube, das ist der vielleicht ein bisschen so der Ursprung, warum man rechts und links als negative Begriffe auffasst, weil... Und wenn man dann sagt, Konservatismus sei rechts negativ auffasst, weil eben die Partei, die jetzt lange und viel regiert hat, sich eigentlich sehr konservativ ist, demnach nach Bennys Definition eher rechts und sich selbst aber als die Mitte definieren möchte.
Ja, aber man kann ja dann einfach auch ganz ehrlich und offen eingestehen, dass wenn ein Großteil der Deutschen die CDU wählt, auch ein Großteil der Deutschen eher in Richtung rechts tendiert als in Richtung links.
Du meinst, die deutsche Mitte ist rechts?
Ja. Ja, also so fatal würde ich es jetzt nicht aus...
Doch, doch, doch.
Okay, so Alter, fatal drücken wir das jetzt aus.
Hey, guck doch mal, also die Bayern-Landtagswahl ist jetzt nicht weit her und im Prinzip haben rechte Kräfte 66%, wurden zu 66% gewählt. 14% war Freie Wähler, ich glaube auch 14% ungefähr AfD oder 13% und dann nochmal 33% CSU. Und die CSU ist einfach eine rechte Partei.
Ja.
Und deswegen kann ich persönlich natürlich nichts mit ihr anfangen, aber ich würde sie jetzt die CSU nicht als zum Beispiel, keine Ahnung, demokratiefeindlich oder so bezeichnen. Ja. Wobei Nazis natürlich demokratiefeindlich zum Beispiel sind. Das Problem ist halt, dass geschichtlich konservative Kräfte immer schon auch Steigbügelhalter eben von noch rechteren Kräften waren. Und im Zweifelsfall natürlich auch Kapital. Und auch eben Konservative, die oft eben Kapital haben und deswegen das natürlich erhalten wollen, weil die Leute, die was haben wollen, wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil sie was haben. Und die sind im Zweifel natürlich lieber, also die bieten sich im Zweifel lieber bei Rechten an, auch Liberale, also das, was heutzutage als liberal zählt, unser lieber Chrissy, die bieten sich im Zweifel zwar lieber rechts an, als dass sie auf irgendeine Veränderung eingehen, weil sie dann das Gefühl haben, keine Ahnung, es könnte umverteilt werden oder sonst irgendwas oder der Reichtum, den ich mir durch Ausbeutung angehäuft habe, wird jetzt gerechter verteilt, Hilfe, Hilfe. Und das ist historisch gesehen eben immer die Gefahr für konservativ. Und deswegen es ist auch so tragisch, dass zwar Friedrich Merz mit irgendeinem Impetus da irgendwie gemeint hat, Brandmauer und so, aber man sieht ja, dass es völlig nichtig ist und dass es sowas nicht gibt. Und jetzt ist es zum Beispiel so, auch in den Niederlanden, wo jetzt Geert Wilders gewählt ist, dass die Liberalen dort sagen, nö, sie können sich das durchaus vorstellen, den Rassisten als Ministerpräsident oder Präsident zu unterstützen.
Da kommt ja auch überhaupt der Konservatismus her, vom Adel. Aber nochmal zu den Parteien, um auch mal noch den Schwung vielleicht ein bisschen zur Kirche zu kriegen. Kirchenmitglieder sind tatsächlich schon konservativ. Und ich habe dann mal geguckt, ob es irgendwie eine Auswertung gibt, wie die, mir fehlen gerade die Worte, Konfessionszugehörigen wählen.
Ah, okay. Oh, ich will es nicht wissen.
Es ist von 2017, also nicht die letzte Bundestagswahl. Und das ist jetzt eine Auswertung nur für Baden-Württemberg gewesen, die im statistischen Monatsheft Baden-Württemberg 11.12.2018 erschienen ist. Und sie haben aufgesplittet nach Katholiken und Protestanten. Habe ich jetzt nicht gegendert, aber...
Haben die wahrscheinlich auch nicht,
haben
oder?
Haben die nicht, ich habe es abgeschrieben. Ja. Genau, also tipp doch mal, der größte Batzen war natürlich CDU.
Ja.
Wie Katholiken, also die haben quasi geguckt in den Regionen, wenn da überwiegend Katholische gewohnt haben, wie die quasi, wie da das gewählt wurde. So,
haben sie aber hoffentlich Filderstadt und Neuhausen unterschieden.
Kann ich detailliert in der Karte gucken, weiß ich nicht. So, wie viele haben CDU gewählt? Bei den Katholiken und bei den Protestanten?
Ich glaube, Protestanten haben mehr CDU gewählt als die Katholiken. Hat der Benny mir gelehrt.
Oh, wow. Echt?
Ja.
Interessant.
Ja, du hast mal gesagt, dass es schon so ist, dass die Protestanten irgendwie...
Okay, Benni, was sagst du?
...ProtestantInnen.
Ja, es ist schwierig, weil historisch ist natürlich eigentlich eine katholische Partei, aber wurde halt geöffnet nach dem Krieg auch für protestantische Leute. Und das ist halt die Frage, wie das die Alten sehen, die ja ihre CDU wählen. Ich würde auch sagen, dass mehr... Ja, dann bleibe ich beim Josh, wenn ich ihm das schon wohl erzählt habe, dass mehr Protestanten die CDU gewählt haben.
Habt ihr eine Prozentzahl, die ihr angeben wollt?
39% Protestanten, 34% Katholiken.
Ich hätte ähnlich, ich hätte 36, 34 gesagt.
36% der ProtestantInnen haben CDU gewählt.
Ue, ich hatte recht.
46 der Katholiken.
Ui, ah, dann liegen wir falsch rum.
Doch noch. Schön.
Okay. Nein, nicht schön. Also, dafür, ja, wir müssen hier überhaupt nicht neutral bleiben.
Nö. Dafür haben mehr ProtestantInnen die SPD gewählt.
Echt?
Und zwar 15-13%.
Mhm.
Aber es haben auch mehr ProtestantInnen die AfD gewählt.
Ja.
14-11%.
Mhm.
Es haben auch mehr ProtestantInnen die Grünen gewählt, 12-11%. Das sind immer nur echt kleine Unterschiede. Mhm. Und auch mehr die FDP mit 14-11%.
Ja gut, aber das ist halt Baden-Württemberg.
Mhm. Aber auch mehr die Linke mit 5-4%.
Interessant.
Aber ist das, also
aber das würde bedeuten, 1% dass innerhalb
signifikant?
Der,
also weiß ich nicht.
Nee, aber ja, weiß, also ich finde halt die 46-36
ist krass,
signifikant.
Das ist krass.
Und du kannst halt dann sehen, wo sich quasi die anderen ProtestantInnen so ein bisschen hinverteilen.
Ja, und zwar nach links und nach rechts, lustigerweise.
Ja.
Interessant. Das heißt, das Spektrum innerhalb der, also wenn man das jetzt einfach mal bewertet, ohne jetzt die Relevanz wirklich zu beachten, aber dann ist innerhalb der evangelischen oder innerhalb der protestantischen Gläubigen der Ausschlag höher als innerhalb der katholischen Gläubigen.
Mhm. Und auch sehr interessant ist, dass wohl, da gibt es jetzt glaube ich keinen Unterschied von der Auswertung her nach katholisch oder protestantisch, aber junge gläubige Menschen, also alle U40, wählen eher grün. Das heißt,
ja,
alle U40... Nee, das war jetzt deutschlandweit.
Echt? Hast du zufällig?
Alle Ü40 wählen da ihr CDU, aber die jungen, gläubigen U40 sagen, dass die Grünen eher die Glaubenswerte auch vertritt, also so die Bewahrung der Schöpfung und so.
Und wahrscheinlich auch Menschenrechte und so Zeug.
Ich habe noch kurz zwei Rückfragen zu der noch. Also einmal hast du jetzt gerade Gläubige gesagt. Die sind das halt auf Papier, oder? Also
das weiß ich nicht, das stand da jetzt nicht. Also unten haben sie schon die Konfession ausgewertet, aber das mit U40 weiß ich nicht, ob sie Kirche zugehörig
und
sind.
Und aus 2017 hast du da die Zahlen der Personen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung? Also wie viel Teil?
Die haben die Landkreise ausgewertet. Also die haben quasi dann geguckt in dem Landkreis. Deswegen, ja, leben da mehr katholische oder protestantische von der Konfession her. Die haben keine Umfrage gemacht, welche Konfession sind sie und was haben sie gewählt, sondern die haben in dem Landkreis geguckt und wenn da viele katholische waren, haben sie es den Katholiken zugeordnet.
Okay. Also das heißt, es ist jetzt nicht, ja klar, Wahlen sind ja anonym, wie dumm eigentlich. Ja gut, hätte eine Umfrage, eine Wahlumfrage gibt es ja
Genau, hätte auch, schon auch sein können, aber nee.
Das ist okay. Deswegen aber dann würde ich sagen, gibt es doch in Württemberg gibt es eher protestantische Gemeinden und in Baden eher katholische, oder? Ich überlege gerade, was davon mehr war. Also, ja, weiß, dass man deswegen die Zahl müsste man so ein bisschen da
auch
echt
vorsichtig
könnte.
Sein, weil man dann
als
auch
absolute
die
Menschen, meinst du, quasi, Anzahl?
Ja, nee, und auch, du kannst natürlich nur, weil jetzt zum Beispiel, also ich nehme mal Filderstadt, wenn es jetzt so wäre, dass Filderstadt 5000 Protestanten hätte und 5050 Katholiken, würde das ja den Katholiken zugeschrieben werden, genau. Das Ergebnis.
Mhm. Das heißt, man muss auch vorsichtig mit Stadt-Land-Gebieten sein.
Genau.
Ja, ja, okay. Aber trotzdem interessant. Vor allem, dass diese Aufspaltung mit AfD und Linken, weil ich habe, also das, was, wo wir mal drüber geredet haben, ist wahrscheinlich, dass ich gesagt habe, es gibt ja so eine katholische Soziallehre und auch die Befreiungstheologie im katholischen Glauben in Südamerika zum Beispiel, das sind ja sehr progressive Ideen. Also wo es eben viel um Menschenwürde, Menschenrechte und sowas geht und auch was im Kern oder auch vor allem in Südamerika auch antikapitalistisch gelebt wird, bis hin zu, dass dort PriesterInnen irgendwelche revolutionären Guerillas unterstützen und so. Und deswegen, das war wahrscheinlich mein Argument, dass eben im Pietismus und in diesem Leistungsgedanken oder auch in den kalvinistischen, protestantischen Ideen mit Max Weber, der ja das auch herleitet, warum der Kapitalismus mit Protestanten sehr gut funktioniert, dass die Katholiken eben eigentlich ein höheres Potenzial haben, progressiv zu wählen. Weil von der Religion her oder von der kirchlichen Idee her auch die katholische Kirche eben eine Weltkirche ist, sich als Weltkirche versteht, während sich die evangelische Kirche in Deutschland ja in viele kleine Landeskirchen spaltet, die eher mehr so auf sich gucken. Und hier zum Beispiel in der Gegend ist es auch schon noch so, dass die katholischen Gemeinden, auch wenn sie viel weniger Leute haben, viel stärker vertreten sind in der Geflüchtetenarbeit zum Beispiel, weil sie einen ganz anderen Zugang haben dazu. Das ist natürlich nicht für jede katholische Person so oder kann man jetzt nicht komplett verallgemeinern, aber ich würde sagen, die innere Motivation ist da anders angelegt als bei protestantischen Leuten.
Ja.
Stelle ich jetzt einfach mal in den Raum.
Ja, ich finde eigentlich, ist es noch wichtig zu erwähnen, dass der Konservatismus tatsächlich missbräuchlich verwendet wird, um sehr ambivalente und unlogische Standpunkte in polemischer Sicht zu vertreten. Ja, also ein Beispiel
absolut,
ist, dass man das Traditionelle, also was eben sehr, ich tue mich gerade schwer, jetzt rechts zu sagen, aber was extremst rechte PolitikerInnen verwenden, weil sie zum Beispiel das traditionelle Rollenbild verfechten und sagen, das müssen wir unbedingt bewahren und bla bla bla. Und gleichzeitig zum Beispiel muslimische Menschen dann diskreditieren und sagen, die würden die Frauen unterdrücken. Und das mit Konservatismus quasi, mit konservativen Werten begründen, was aber super unlogisch und ambivalent ist.
Ja, was noch schlimmer ist, aber darüber können wir jetzt nicht mehr reden, ist, wenn konservative Politik mit christlichen Werten versucht wird zu entschuldigen. Das können wir dann in der nächsten Folge tatsächlich mal machen.
Also irgendwie findet halt oft eine sehr subjektive Auswahl der Standpunkte statt.
Absolut, ja, weil eben, wie gesagt, Konservatismus keine eigene Ideologie ist.
Ja. Und ja, das definiert halt jeder für sich anders.
Ja, deswegen ist es auch dumm, darauf eine Partei aufzubauen.
So dumm. Wir haben halt und
so dumm und gemacht.
Ich glaube, wir haben halt richtig viel Parteikritik rausgehört. Unter Umständen.
Mal wieder, ich glaube, das ist nichts Neues.
Naja, ist auch schon noch Gesellschaftskritik.
Ja, und Gesellschaftskritik, das machen wir doch immer.
Ja. Ich würde gerne abschließen mit folgendem Satz. Mhm. Und zwar.
Gut, okay.
Was willst du noch sagen?
Nee, ich habe keinen Bock.
Entschuldigung.
Schließ ab.
Ja, jetzt mach halt.
Okay. Und zwar kennen wir ja, vielleicht haben auch von euch schon mal jemand was von der Lampedusa gehört. Da gibt es ja ein Geflüchtetencamp und das hat auch schon, glaube ich, schon mal geplant. Interessanterweise ist dieses Zitat, das ich vorhin gesagt habe, von einem italienischen Schriftsteller, der Giuseppe Tomasi di Lampedusa heißt. Und der hat gesagt, wenn alles bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern.
Habe ich gerade ein Déjà-vu oder hast du das schon mal gesagt?
Ich habe vorhin erwähnt, dass es diesen Satz gibt, aber ich wusste nicht, wie das war. Da habe ich noch kurz gegoogelt.
Okay. Dann, schön, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Das war unsere 15:30-Folge. Und dann bis nächstes Mal.
Tschüss.
Ciao. Abschalten.